Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit 5 Jahren sitzt WikiLeaks-Gründer Julian Assange fest in der ecuadorianischen Botschaft in London. Die UNO hat das vor einiger Zeit sogar als eine Art Gefängnis bezeichnet. Heute ist Bewegung in den Fall gekommen. Schweden hat Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Wie frei Assange das jetzt macht, darum geht's jetzt im Update mit Anne Tepper. Hallo.
Update.
7 Jahre hat die schwedische Staatsanwaltschaft gegen Julian Assange ermittelt, zuletzt noch wegen Vergewaltigung. Staatsanwältin Marianne Nie hat aber klargestellt, dass sie die Ermittlungen einstellt, heißt nicht, Julian Assange ist unschuldig oder schuldig.
Angesichts der Tatsache, dass alle Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, wird deutlich, dass es nicht mehr verhältnismäßig ist, den Haftbefehl gegen Assange in seiner Abwesenheit aufrechtzuerhalten.
Falls Assange jemals nach Schweden käme, würde sie die Ermittlungen gegen ihn aber wieder aufnehmen, bis der Fall 2020 verjährt wäre. Einen europäischen Haftbefehl hat die Staatsanwältin ebenfalls fallen lassen. Das heißt, wenn Assange jetzt die Botschaft in London verlassen sollte, dann liefert Großbritannien ihn nicht mehr nach Schweden aus. Allerdings hat die britische Polizei angekündigt, dass sie ihn dann immer noch festnehmen würde. Eigentlich sollte Assange im Juni 2012 nämlich in London vor Gericht erscheinen, hat sich dem aber mit der Flucht in die Botschaft von Ecuador entzogen. Das ist in Großbritannien strafbar. Assange könnte dafür sogar bis zu 1 Jahr ins Gefängnis kommen. Gerade hat sich Assange geäußert. Er will erstmal mit den Behörden beraten, wie es für ihn weitergeht.
We hope to engage in a dialogue about what is the best way forward.
Bislang hatte Assange nämlich immer gesagt, er befürchtet, dass Großbritannien ihn an die USA ausliefert, sobald er die Botschaft verlässt. Assange hatte 2006 die Plattform WikiLeaks mitgegründet und die hat über die Jahre hinweg viele geheime US-Dokumente veröffentlicht, zum Beispiel mithilfe der Whistleblower Edward Snowden und Chelsea Manning. Im Gegensatz zu denen ist aber unklar, ob die USA auch Assange strafrechtlich verfolgen. In den letzten Wochen kamen Gerüchte auf, dass eine Klage vorbereitet wird. Assange befürchtet auch, dass Großbritannien ein Auslieferungsgesuch der USA vorliegt. Dafür gibt's aber keine Bestätigung. Die Regierung von Ecuador hat Großbritannien aufgefordert, Assange nach Ecuador ausreisen zu lassen, um dort Asyl zu beantragen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Robert Seeger schreibt auf Facebook: Interessant, man muss sich also nur lange genug unter fadenscheinigen Gründen der Strafverfolgung entziehen, ob schuldig oder nicht, ist erstmal irrelevant, um dieser dann ganz zu entgehen. Und feiert das auch noch als Sieg von jemandem, der angeblich der Wahrheit und dem Rechtsstaat dient. Thorsten Bonert postet: Ein Prozess, bei dem seine Schuld nicht eindeutig geklärt werden konnte und entsprechend mit Freispruch geendet hätte, wäre besser gewesen. Tico77 kommentiert auf zeit.de: Mit recht großer Sicherheit werden die USA auch weiterhin seine Auslieferung verlangen. Denen ging es ja nie um die Vergewaltigungsvorwürfe, sondern um das, was sie Geheimnisverrat nennen. Da Assange beim Verlassen der Botschaft das Territorium des UK beträte, steht meines Erachtens eine Auslieferung von dort in die USA auch weiterhin im Raum. NGO 42 ist skeptisch. Kann er den Briten trauen? Er sollte die EU so schnell es geht verlassen und in ein sicheres Drittland ausreisen. In der EU bleibt er hochgradig gefährdet, in die USA ausgeliefert zu werden. Facebook-User Rolf Stahl hat einen ironischen Vorschlag. Er wird wahrscheinlich nach Russland gehen und mit Snowden eine WG bilden. Auf dem Twitter-Profil von Assange gratuliert User Pittle Blush: Glückwunsch an einen besonderen Helden, der in der Welt etwas bewegen will.
Was sonst noch wichtig war?
Morddrohungen, Beleidigungen, Volksverhetzung und Falschmeldungen. Davon wimmelt es in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Die Bundesregierung will das mit einem neuen Gesetz ändern. Kern ist, dass Nutzer sich leichter beschweren können und strafbare Inhalte schnellstmöglich gelöscht werden. Dafür haben die Unternehmen einen Tag Zeit, wenn Fälle nicht ganz eindeutig sind, eine Woche. Heute hat der Bundestag über das Gesetz debattiert und dabei hat es heftige Kritik gehagelt. Die linken Politikerin Petra Sitte findet es zum Beispiel einen Fehler, dass Unternehmen die Rolle eines Richters bekommen.
Das ist keine Durchsetzung gegenüber den Netzwerken, sondern durch die Netzwerke. Denn eine Plattform wird dann innerhalb kürzester Zeit selbst entscheiden müssen, ob ein Inhalt rechtswidrig ist.
Sitte befürchtet, dass deswegen im Zweifel eher gelöscht wird, auch weil die Unternehmen bis zu 50 Millionen Euro Strafe zahlen müssen, wenn sie nicht aktiv werden. Kritiker warnen deswegen vor einer schleichenden Zensur und einer Gefahr für die Meinungsfreiheit. Der Netzexperte der Grünen, Konstantin von Notz, sieht noch ein weiteres Problem.
Bei dem Entwurf, den Sie hier vorlegen, kann jeder zu Facebook gehen, um von einer missliebigen Person die Identität zu erfahren. Hier droht nicht nur ein schleichender Zensureffekt, sondern auch die digitale Bloßstellung und Gefährdung, übrigens auch für alle Kritikerinnen und Kritiker von der AfD und Erdogan.
Kritik kam auch aus Reihen der CDU, nämlich, dass das Gesetz viel zu spät gekommen sei und die Bundesregierung jetzt nur wenig Zeit habe, bis zur Wahl noch was Vernünftiges daraus zu machen. Im Iran haben die Menschen heute einen neuen Präsidenten gewählt. Gerade werden die Stimmen ausgezählt. Als Favorit gilt Amtsinhaber Hassan Rouhani. Im Wahlkampf hat er vor allem mit dem Atomdeal geworben, den er mit dem Westen ausgehandelt hat, und angekündigt, dass er jetzt für das Ende aller Sanktionen sorgen will. Sein härtester Konkurrent ist der Spitzenkandidat der Geistlichen Ebrahim Raisi. Der hat im Wahlkampf das Thema soziale Gerechtigkeit aufgegriffen. Rouhani hatte nach seinem letzten Wahlsieg wirtschaftliche Reformen versprochen, damit es den Iranern besser geht. Damit geht es aber nur langsam voran. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur, sagt im SWR, Rouhanis Bilanz falle gemischt aus, der große Reformer sei er nicht.
Er sagt selber, er sei ein Moderator und er hatte auch sehr viele gesellschaftliche Öffnungen versprochen. Und da hat er relativ wenig geliefert. Gerade im Menschenrechtsbereich ist die Bilanz ganz, ganz schlecht. Aber Raisi ist ganz nah ideologisch beim ehemaligen Präsidenten Ahmadinejad, nur in schlau. Der ist auch noch bestens vernetzt in den Hardliner-Kreisen. Und das ist offenkundig, dass das ein Mann ist, der die Öffnung des Landes, wie Rouhani sie angestrebt hat, nicht will.
Verlässliche Umfragen, wer von beiden letztlich gewonnen hat, gibt es nicht. Erste Ergebnisse soll es morgen geben. Vor der Wahl hatten viele Iraner angekündigt, dass sie gar nicht wählen wollen, weil sie die Wahl nicht als frei empfinden. Bis zum frühen Nachmittag hatten ungefähr ein Drittel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. In Nordrhein-Westfalen wollen CDU und FDP Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das haben die Landesvorsitzenden der beiden Parteien mitgeteilt. Die CDU hatte die Landtagswahl in NRW am Sonntag deutlich gewonnen. Eine Koalition mit der FDP hätte aber nur eine Stimme Mehrheit im Parlament. Die SPD hatte eine große Koalition ausgeschlossen. Wer in Deutschland seinen Steuerbescheid bekommt, soll es in Zukunft einfacher haben. Geplant ist unter anderem, dass die Unterlagen in einer verständlicheren Sprache verfasst werden und dass der Bescheid übersichtlicher strukturiert wird. Das haben die Länderfinanzminister auf ihrer Jahreskonferenz beschlossen. Auch das Elster-Formular der Finanzämter soll überarbeitet und benutzerfreundlicher werden. Zwei Drittel der Steuerpflichtigen in Deutschland reichen ihre Steuererklärung elektronisch ein. In der Fußball-Bundesliga haben bis jetzt nur Männer gepfiffen. Ab dem Sommer gibt es das erste Mal eine Frau als Schiedsrichterin. Bibiana Steinhaus, das hat der Deutsche Fußballbund heute bekannt gegeben. Die 38-Jährige pfeift schon seit einigen Jahren Spiele der zweiten Liga bei den Männern und war unter anderem auch schon im Frauenfußball bei den Weltmeisterschaften 2011 und 2015 im Einsatz. Und noch eine Neuerung gibt es. Der DFB hat die Honorare der Schiedsrichter erhöht von 3.800 auf 5.000 Euro pro Bundesligaspiel.
Was noch wichtig wird.
Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt reist US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal ins Ausland. Viele Stopps sind geplant in Israel, in Brüssel, beim Papst in Rom und zum G7-Gipfel nach Sizilien. Zuerst geht es morgen aber, und das ist ungewöhnlich, nach Saudi-Arabien. Die Washington-Korrespondentin Martina Butler erklärt bei Deutschlandfunk Nova warum.
Dass er da im Endeffekt die Allianz im Kampf gegen die Terrormiliz IS weiterschmieden will. Denn das ist etwas, was er schon im Wahlkampf versprochen hat. Und da will er jetzt im Endeffekt ganz klar in Saudi-Arabien mit den muslimischen Partnern aus der arabischen Welt sprechen und da eben auch wirklich versuchen, Verbündete weiterhin zu finden, die eben im Kampf gegen die Terrormiliz IS den Amerikanern zur Seite stehen.
In Saudi-Arabien hat sich Trump schon beliebt gemacht, weil er immer wieder gegen den Erzfeind Iran ausgeteilt hatte. Andererseits hat aber das Einreisedekret gegen Muslime für Kritik gesorgt. Wichtig wird auch Trumps zweite Station, Israel. Auch da gab es viele Misstöne. Zum Beispiel finden es viele Israelis respektlos, wie wenig Zeit Trump für das Gedenken an die Holocaust-Opfer eingeplant hat. Darüber hat sich zum Beispiel ein bekannter Radiomoderator beschwert.
Mr. President, nur eine Viertelstunde Zeit für Yad Vashem? Bitte sagen Sie, dass das große Fake News sind.
The Fake News Gadol.
Dazu kommt der mutmaßliche Verrat israelischer Geheimdienstinformationen und Trumps unklare Haltung im Nahostkonflikt. Ursprünglich hatte Trump sich auf die Seite der Siedler geschlagen, war dann aber davon abgerückt. Beobachter sind auch gespannt, ob es zu einem Neuanlauf bei den Friedensgesprächen kommt. Immerhin hatte Trump im Wahlkampf den Ultimate Deal, den ultimativen Deal, versprochen.
Und sonst in der Welt?
In Tibet haben die Behörden ein großes buddhistisches Zentrum zerstört. Larungar war mal das größte tibetische buddhistische Zentrum der Welt. In dem Bergdorf hatten sich immer mehr Buddhisten angesiedelt. Dort lebten etwa 10.000 Mönche und Nonnen oder mehr, um sich ausbilden zu lassen. Die chinesischen Behörden haben in dem Zentrum in den letzten Monaten nach und nach Häuser abgerissen. Jetzt melden sie, dass sie ihr Ziel erreicht hätten und dass nur noch 5.000 Menschen dort leben. Tibet wird von China regiert und den chinesischen Behörden war das buddhistische Zentrum ein Dorn im Auge. Offiziell wurde der Abriss der Häuser damit begründet, dass das Dorf überbevölkert und unhygienisch sei und dass niemand die Kontrolle über die vielen Menschen habe. Nordkorea strebt ganz offen nach Langstreckenraketen und Atomwaffen. Und weil das für Staatsführer Kim Jong-un so wichtig ist, geht es inzwischen Wissenschaftlern und Studenten aus der Atomwissenschaft und Nukleartechnik in Nordkorea vergleichsweise gut. In Städten wie Pyongyang entstehen moderne Wohnungen für sie. Insider berichten, dass sie auch bessere Nahrungsmittel bekommen. Der Sender Radio Free Asia berichtet, dass die bevorzugte Behandlung inzwischen zu einem Run auf die Studiengänge führt. Vor dem Amtsantritt von Kim Jong-un sei ein Studium nicht attraktiv gewesen, weil man danach nur wenig verdiente. Beliebter war es, Künstler zu werden oder möglichst hoher Entscheidungsträger in der Partei. Das Atomprogramm des Landes habe das jetzt aber zugunsten der Wissenschaften gedreht. In Asien gibt es einen neuen Trend: umweltfreundliche Bestattungen. Das zeigt die Bestattermesse, die gerade in Hongkong läuft. Beliebt sind demnach Särge, die schnell verwittern oder wenige Ressourcen verbrauchen und deshalb zum Beispiel aus Papier oder Korbgeflecht gebaut werden. Oder Särge aus Weide und Seegras. Besonders gefragt sind die umweltfreundlichen Särge in den Philippinen, in China, in Malaysia und Vietnam. Der Markt für Bestattungen weltweit wächst immer mehr. Vor allem aber in Asien, wo immer mehr Menschen leben und sterben.
Wissensnachrichten.
Die Liebe kann manchmal ziemlich grausam sein, vor allem wenn sie unerfüllt bleibt. Das gilt für Menschen genauso wie für Schnecken. Jeremy ist zum Beispiel eine Schnecke in Nottingham in Großbritannien und er ist wohl die einsamste Schnecke der Welt. Forscher haben weltweit Kontaktanzeigen für Jeremy rausgegeben, aber es hat einfach nicht gefunkt. Jeremy ist immer noch allein. Tobias Jopke aus den Wissensnachrichten. Was ist denn eigentlich das Problem mit der britischen Schnecke und warum bekommt sie so viel Aufmerksamkeit?
Ja, Jeremy gehört zu den gefleckten Weinbergschnecken und er hat eine Besonderheit, die nur ganz wenige Schnecken haben. Sein Schneckenhaus ist gegen den Uhrzeigersinn gedreht, also nach links. Forscher sagen, das kommt höchstens bei einer von 100.000 Schnecken vor, vielleicht sogar nur bei einer unter einer Million. Bei den meisten Schnecken, da dreht sich das Gehäuse von der Mitte aus nach rechts, also mit dem Uhrzeigersinn.
Okay, und weil er so exotisch aussieht, landet er nicht bei den Weibchen? Oder also gibt es bei Schnecken überhaupt Männchen und Weibchen?
Also nein, die sind Zwitter, das heißt, sie haben sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane. Aber das Problem, das ist nicht das Aussehen. Jeremy, benannt übrigens nach dem britischen Politiker Jeremy Corbyn, der muss eine andere linksgedrehte Schnecke als Sexpartner finden, um sich fortzupflanzen. All seine Organe, inklusive der Geschlechtsteile, sind nämlich auf der umgekehrten Seite. Paart er sich also mit einer rechtsgedrehten Schnecke, dann kann das eine Tier das andere nicht mit dem Penis penetrieren und es klappt nicht mit dem Schneckennachwuchs.
Oh, wie tragisch.
Tja, und es wird noch tragischer. Die Forscher haben extra zwei andere linksgedrehte Schnecken für den einsamen Jeremy gesucht. Es gab dann auch tatsächlich Sex. Allerdings blieb ausgerechnet Jeremy außen vor. Am Ende gab es immerhin 170 Schneckenbabys. Für die Forscher war das ganz schön spannend. Die linksgedrehten Schnecken haben nämlich rechtsgedrehten Nachwuchs produziert.
Aha, wieso das?
Naja, das hat mit der Vererbungslehre zu tun, mit dominanten und rezessiven Merkmalen. Das Gen für ein rechtsgedrehtes Gehäuse war also offenbar dominant. Es könnte sein, dass sich das Gen für linksgedrehte Schneckenhäuser erst bei zukünftigen Generationen wieder auswirkt. Die Forscher wollen die Tiere jetzt so lange weiter züchten, bis sie irgendwann eine ganze Familie linksgedrehter Schnecken haben. Sie erhoffen sich dadurch Erkenntnisse darüber, wie es zu den seitenverkehrten Organen im Körper kommt. Das gibt es nämlich auch bei uns Menschen. Da hat es aber keine Nachteile.
Wir bleiben in Großbritannien. Da hat ein Gärtner, mehr oder weniger aus Versehen, die schärfste Chili-Sorte der Welt geschaffen. Der Daily Telegraph berichtet, dass der Brite eigentlich nur ein besonders hübsches Chili-Bäumchen züchten wollte.
Ja, um die Schärfe der Chili-Früchte zu testen, hat der Gärtner eine mit der Zunge berührt und gleich gemerkt, wie höllisch scharf die war. Der Forscher kam auf 2,5 Millionen Scoville. Damit ist diese Chili noch mal schärfer als die bisher schärfste mit 2,2 Millionen. Das bedeutet, dass man einen Tropfen der Schärfe noch in knapp 2,5 Millionen Tropfen Wasser schmecken könnte. Die Forscher sagen, wer eine dieser Chilischoten schluckt, der muss damit rechnen, an einem anaphylaktischen Schock zu sterben. Das ist die schwerstmögliche Form von einer allergischen Reaktion.
Wer zwar nicht an einer Chili stirbt, aber trotzdem krank wird, der ist in Andorra gut aufgehoben, denn da gibt's die beste Versorgung, sagt zumindest eine internationale Studie.
Ja, ein Forscherteam hat sich insgesamt fast 200 Länder angeschaut und ein positives Fazit gezogen. Demnach ist die Gesundheitsversorgung in den letzten 25 Jahren in den allermeisten Ländern besser geworden. Auch Deutschland ist ganz gut weggekommen und auf Platz 20 gelandet. Trotzdem sagen die Forscher, dass unser Gesundheitssystem eigentlich noch besser sein könnte, als es gerade ist.
Danke, Tobias.
Wetter.
Gerade kommt fast überall viel Regen runter, nur ganz im Osten bleibt es trocken. Heute Nacht bekommt vor allem der Osten Regen ab, dazu gibt es 14 bis 6 Grad. Am Wochenende wieder viele Wolken am Himmel, es regnet aber nicht mehr ganz so viel wie heute. Dazu etwas kühler, nur noch maximal um die 20 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.